Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf eine bewegte Woche, in der Covid-19 nicht das alles beherrschende Thema war. Wir können ein bisschen über Golf sprechen heute. Und wir, das sind Malte Asmus und natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Also Covid-19 nur am Rande, eher indirekt. Martin Keimer beispielsweise, der fühlt sich durch die Auswirkungen der Corona-Krise und die unterschiedlichen Strategien von PGA-Tour und European-Tour im Umgang damit ein bisschen ausgebremst und ja, vielleicht auch benachteiligt. Darüber reden wir gleich zum Start und dann werden wir sportlich. Ich hatte es angekündigt mit der Rocket Mortgage Classic mit Bryson DeChambeau. Wir reden über dessen sechsten PGA-Tour-Sieg, den ersten nach fast zweijähriger Durchstrecke und den ersten mit seinem, ja, soll man sagen, neuen Körper, seiner neuen Herangehensweise, also dem ersten Sieg nach seiner quasi Transformation. Und wir reden über Ankündigungen, die Konkurrenz sicherlich erzittern lassen. Aber zunächst mal Desiree zu Keimer. Der hatte sich in einem Interview der Welt beschwert, dass in den USA bereits wieder gespielt würde, während die European Tour noch pausiere, denn so könnten diejenigen Europäer mit Spielberechtigung auf der PGA Tour Punkte sammeln für den Ryder Cup, während er und andere aktuell nur Däumchen drehen können. Bisschen viel Mimimi, oder?
Ja, ist ein bisschen schwierig, die Argumentation, weil, also ganz böse und hart formuliert, Martin Keimer ist noch nicht mal unter den Top 100 der Weltrangliste. Und wäre jetzt aus meiner Sicht möglicherweise nicht so die direkte Gruppe der Spieler oder wäre nicht in der Gruppe der Spieler, die da für einen Ryder Cup überhaupt irgendwie annähernd in Frage kommen. Ja, natürlich möchte er sich qualifizieren, das ist ja auch nur recht und billig, aber er hat nun mal diese Spielberechtigung nicht und sollte der Ryder Cup dieses Jahr stattfinden im September, was aus meiner Sicht stark in Zweifel zu ziehen ist bei der Lage in den USA. Also ich tippe da ganz stark auf eine Verschiebung ins nächste Jahr und dann hätte Keimer auch kein Problem mehr, in Anführungszeichen. Aber sollte da gespielt werden, wird natürlich das Team noch dazu, wenn eben in Amerika gespielt wird, tunlichst aus Spielern zusammengesetzt sein, die eben auch viel Erfahrung auf der PGA Tour haben. Die hatte Martin Keimer natürlich über Jahre. Ich verstehe die Argumentation. Und ich verstehe auch, dass er sich da wieder reinspielen will in diese Klasse der Spieler, die dafür auswahlberechtigt sind. Aber ich meine, es ist ja auch nicht so, dass er jetzt in Europa absolut jede Möglichkeit beim Schopfe ergreifen
würde.
Nö, denn
es wird ja am Wochenende gespielt in Österreich. Kleineres Turnier in Atzenbrook. Ab 9. Juli geht's da ja wieder zur Sache, aber ohne Keimer.
Ja, er wird dann wohl erst bei der British Series starten und da gibt es dann Punkte zu sammeln. Ist eine schwierige Situation. Also ich fand die Diskussion interessanter, die es vor einigen Wochen gab, als es in Amerika wieder losging und Typen wie Molinari und Tommy Fleetwood gesagt haben, wir bleiben in Europa, die ja eine PGA-Tour-Berechtigung hätten. Und wo sich Rory McIlroy sehr eindeutig geäußert hat und gesagt hat, ey Freunde, also wenn ihr Karriere machen wollt, dann müsst ihr halt hier spielen, dann nehmt ihr halt in Gottes Namen 2 Wochen Quarantäne irgendwie in Kauf und mietet euch hier ein Haus und dann geht's hier los, aber hier spielt die Musik so ungefähr. Das war sehr, sehr, sehr klar von Rory, ungewohnt wirklich forward von ihm formuliert. Fleetwood und Molinari sagen natürlich, ja mein Gott, sie müssen auch auf ihre Familie irgendwie Rücksicht nehmen und also da, das ist eigentlich eine interessantere Diskussion. Bei Martin Keimer sehe ich es jetzt gerade nicht so ganz, worauf er da genau raus wollte. Der muss es einfach spielen und der soll jetzt spielen und der soll sich da wieder nach vorne spielen. Das wollen wir ja alle sehen, so ist es ja nicht, um Gottes Willen. Und wenn er jetzt da in England bei den 5 Turnieren gut spielt und sich in Szene setzt, dann werden ja auf Ergebnisse folgen ja dann auch immer die Konsequenzen, sprich mehr Punkte, Einladungen, Also das geht dann seinen Gang.
So ist es und deshalb lieber mehr spielen, weniger reden, aber gut, er ist gefragt worden, wahrscheinlich von den Kollegen der Welt, hat geantwortet und seinen Unmut dann Luft gemacht, aber trotzdem, es ist, er hätte ja einfach in den letzten Jahren auch besser spielen müssen. Dann hätte er seine Spielberechtigung nicht verloren. Dann hätte er jetzt nicht das Problem. Dann hätte er vielleicht eher das Problem Molinari, Fleetwood. Aber die aus meiner Sicht, da finde ich auch zu Unrecht von Rory McIlroy kritisiert wurden, weil es geht nicht immer nur ums Geld, nicht immer nur um die Karriere.
Ja, also das habe ich auch nicht verstanden. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von McIlroys, ja, einfach nicht ausdrucksweise, aber von seiner Art, Dinge auf den Punkt zu bringen und sich nicht zu scheuen, sich zu äußern.
Zumal er ja auch Olympia vor 2 Jahren nicht gespielt hat, unter anderem, weil das Zika-Virus dort grassierte.
Das hat er halt gesagt.
Ja gut, aber er ist damit an die Öffentlichkeit gegangen und das ist ein Zitat und dem muss er sich jetzt messen lassen.
Ja, du hast natürlich völlig recht. Ich habe das damals nur nicht so ganz geglaubt.
Gut, ja, ich auch nicht, aber...
Nein, er hat mich auch überrascht, also dass Rory da so krass klar sich äußert und die Teamkollegen im Prinip angreift. Also das kann man fast schon so sehen oder also wirklich, das ist schon... War schon eine, ja, eine ungewöhnlich starke Äußerung. Und das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich tatsächlich denke, meine Güte, du musst halt überlegen. Natürlich gibt es auch Spieler der European Tour, die PGA Tour Spielberechtigung haben, die drüben sind. Prominentestes Beispiel Tyrrell Hatton, nicht prominentest, aber der da jetzt die besten Ergebnisse erzielt hat. Das ist eine Entscheidung, die, glaube ich, im Moment im Angesichts der Covid-19-Krise jeder für sich selbst treffen muss. Und ja, dann darf man sich nur hinterher natürlich nicht drüber beklagen, wenn dann die Punkte fehlen. Aber das haben ja Molinari und Fleetwood in dem Sinn auch nicht ganz genau so getan. Und natürlich ist die Situation unglücklich. Also da würde ich schon noch mal gern drauf raus. Die PGA Tour fängt da frischflockig an zu spielen, spielt ihre Turniere. Die European Tour tut das noch nicht, ist da weitaus vorsichtiger. Möchte nicht wissen, ob wir in ein paar Wochen da nicht drauf zurückblicken und sagen, mit Recht. Werden wir sehen. Ich hoffe nicht, dass sich die Lage da in den USA jetzt dann, obwohl wir jetzt keine neuen Fälle zu vermelden haben, also keine neuen Fälle im Golfbereich, dann da jetzt noch deutlich verschlechtert. Aber es kann ja wirklich sein, dass die Vorsicht auf Seiten der European Tour durchaus berechtigt ist. Und also ich wäre da jetzt einfach im Moment mal so, dass ich jeden das so machen lasse, wie er das für richtig hält. Und dann muss man halt dann entsprechend damit leben. Eine richtige Gerechtigkeit wirst du jetzt in diesem Jahr nicht hinkriegen. Das ist nicht machbar, aber dafür ist es halt auch eine Pandemie. Also
hast du aber ja im Golf sowieso nie, weil PGA Tour, European Tour, da ist ja schon ein großes Ungleichgewicht, auch in der Punktevergabe.
Das sowieso. Und das wird natürlich dann dadurch, durch die Situation jetzt, dass die European Tour noch gar nicht spielt, noch krass verstärkt. Aber wie gesagt, ich sehe im Moment, und das hat ja auch Keimer gesagt, irgendwie fühlt es sich unfair an, aber es fehlt einem das Gegenargument und genauso ist es ja. Also du kannst ja, es ist ja nicht so, dass irgendjemand was gemacht hat und du kannst sagen, du, das war jetzt aber gemein, das ist doof. Also so einfach ist die Geschichte nicht und insofern, ja, muss man da jetzt einfach mal ein bisschen cool bleiben und zu der ganzen Ryder Cup Argumentation würde ich, wie gesagt, sagen, hey, mal ganz, ganz entspannt bleiben, weil ich sehe den nicht in 2020 gespielt.
Gehe ich auch nicht von aus, dass das tatsächlich vom 25. bis 27. September in Whistling Straits in Wisconsin stattfinden wird, so wie es eigentlich geplant war. Die Verschiebung wird doch sehr, sehr wahrscheinlich dann sein. Werden wir natürlich beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ihr erfahrt's, sobald es entschieden wird, natürlich bei uns hier im Podcast. Und jetzt blicken wir gleich auf die sportliche Seite des Wochenendes bzw. der letzten 4 Tage auf der PGA Tour. Rocket Mortgage Classic und Bryson DeChambeau gleich bei uns Thema nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Rocket Mortgage Classic, jetzt bei uns Thema hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bryson DeChambeau hat dieses Turnier gewonnen mit 3 Schlägen Vorsprung vor Matthew Wolff und 5 Schlägen Vorsprung vor Kevin Kistner. aber am Leaderboard am Ende ganz oben und mit seinen Abschlägen auf dem Platz gefühlt noch weiter vor den anderen kilometerweit. Driving Distance von 350,6 Yards hatte er am Ende auf der Uhr. Abschläge, die so weit flogen, dass er den Platz im Detroit Golf Club quasi damit entschärfte. Und dafür entschuldigte er sich hinterher auch nochmal beim Platzdesigner.
I was excited to come play Donald Ross design, and I'm sorry, Mr. Ross, I didn't mean to hit it over those bunkers all the time, but it just happened.
Ja, mit den Abschlagbomben hat er alles richtig gemacht, aber es war ja nicht nur der Abschlag, der Bryson DeChambeau ganz nach oben gebracht hat, sondern im Prinzip war es sein ganzes Spiel, denn er gewann ja nicht nur das Turnier, er gewann auch die Statistiken Strokes Gained off the Tee and Strokes Gained Putting. Jeweils auf Platz 1 lag er in diesen Statistiken und das ist vor ihm in der Shotlink-Ära noch keinem Spieler gelungen. Desiree, das ist schon bemerkenswert.
Das ist sicher bemerkenswert und er hat sowieso das ganze System letztendlich gecrashed, das übrigens als Randbemerkung, weil in irgendeiner Statistik, jetzt habe ich dummerweise vergessen, wie der genaue Name war, wurde überhaupt nicht mehr erfasst. Also das System erfasst einfach alles, was 30 Yards vom Grün entfernt ist, als Approach-Shot. Mm.
Proximity und, to the hole ist das.
Ja, genau. Danke. Danke, vielen Dank. Wenn ich dich nicht hätte, meine Güte. Und bei Proximity to the hole war er auf Platz 70 dann, was also nicht der Realität entspricht, weil die zum Teil eben seine zweiten Schläge nicht mehr rechnen konnten, weil die eben schon in dieser Approach-Distanz zum Grün waren. Und insofern ist also Shotlink sowieso überfordert mit Bryson DeChambeau inzwischen.
Nicht nur Shotlink, offenbar alle. Und er selber, ja, der ist mit sich wieder im Rein, weil es der erste Sieg nach anderthalb Jahren Pause war. Nach anderthalb Jahren letztlich auch harte Arbeit an sich selbst. Und deshalb ist es so besonders, weil er mittlerweile ja jemand völlig anderes ist, zumindest körperlich und vom Golfspiel her, hat er selber gesagt.
It's a little emotional for me because I did do something a little different. I changed my body, changed my mindset in the game and I was able to accomplish a win while playing a completely different style of golf. And it's pretty amazing to see that, and I hope it's an inspiration to a lot of people that if they set their mind to it, you can accomplish it.
Er hat's geschafft. Es ist nicht selbstverständlich, dass so eine Komplettrenovierung deines Spiels sich dann auch, ja, ich sag mal jetzt so schnell dann auch in Ergebnissen niederschlägt. Aber wenn's klappt, dann eben beim verrückten Professor.
Ja, bei Bryson DeChambeau muss man immer in Rechnung ziehen, dass er ja nicht einfach nur sinnlos irgendwas macht, ohne darüber vorher ausreichend nachgedacht zu haben. Klar hat es auf den ersten Blick ein bisschen eigentümlich gewirkt, dass er sagt, okay, ich schaffe mir da jetzt Mordsmuskelmasse drauf und mit seinen 40.000 Protein-Shakes pro Tag und dann denkst du, ja gut, okay, das ist eine Muskelmasse, klar, die Vorteile sind relativ offensichtlich, aber das geht ja auch aufs System und so weiter und so weiter. Bei Bryson DeChambeau, wir hatten das ja auch in unserem Mindgame-Podcast schon besprochen, ist das ja alles wissenschaftlich relativ fundiert untermauert. Der macht sich da durchaus Gedanken drüber, was das mit seinem Körper macht. Hat interessanterweise, was mich sehr überrascht, zum Beispiel im Interview mal gesagt, dass er jetzt bei einer Rumpfbeuge mit der Handfläche auf den Boden kommt, was ihm vorher in seinem alten Aggregatzustand nicht gelungen ist. Also sprich, er fühlt sich flexibler, als er vorher war, was man ja überhaupt nicht vermuten würde, wenn du so viel Muskeln draufpackst. Also Bryson DeChambeau ist da ja durchaus einer, der alles in Frage stellt, was ihn ja auch so interessant macht. Und der da offensichtlich jetzt einen Weg beschreitet, den er im Moment noch alleine beschreitet, aber der, ich sage jetzt mal, zumindest auf diese Art von Plätzen, es gibt sicher auch Plätze, wo diese Technik nicht ganz so funktionieren wird wie jetzt bei diesem Turnier, aber auf vielen Plätzen natürlich zum Erfolg führen wird, allein mit seinen 350 Yards vom Abschlag. Das ist natürlich schon einigermaßen nice. Also dann hast du halt wirklich einen anderen Platz, als ihn die anderen spielen. Und musst nur noch dein Wedge-Game verfeinern. Der braucht ja, also jetzt völlig übertrieben gesagt, kaum mehr Eisenschläge. Also, ihr weißt, wie ich es meine.
Ja,
also,
ja, aber er hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, das ist genau das nächste Ziel. Da möchte er ran, das möchte er adressieren. Können wir kurz reinhören.
Next angle of attack is going after those irons and making sure I can control my distances as good as anyone out here. Because obviously hitting it farther, it's going to change a lot. My gaps are now 15 yards compared to 12 yards. In the past. So yeah, when I change irons, I've got to be a lot more in control of it. up to a higher level than even before. So that's my next angle that I'm looking at in the game, and hopefully I can accomplish that here in the near future.
Wenn er das auch noch hinkriegt, das war das, was ich vorhin meinte, mit Ankündigungen, die die Konkurrenz wahrscheinlich erzittern lassen, dann ist er ja gar nicht mehr zu stoppen.
Das könnte man meinen. Ich mache insofern mal ein bisschen den Spielfeld dabei, als ich sage, gut, okay, bei dem Turnier war jetzt nicht die absolute Weltklasse am Start, also teilweise schon, aber wir hatten jetzt die Top-5-Spieler fast durchgängig nicht am Start. Da fehlen noch Kandidaten wie Brooks Koepka und Rory McIlroy, Justin Thomas, mit denen er sich messen muss. Und ich gehe jetzt einfach auch davon aus, dass das nicht immer klappt. Das ist im Golfsport so, dass wir ja immer wiederkehrend so Ereignisse haben. Auch zum Beispiel in Brooks Koepka mit seiner Major-Dominanz, wo du sagst, ja meine Güte, das gewinnt er alles die nächsten 10 Jahre. Also man hat manchmal so den Eindruck, dass auch in der Presse das so vertreten wird. Und komischerweise gewinnen die dann doch auch mal wieder nicht, weil das ist der Sport und so funktioniert es eben auch nicht. Ich glaube, dass Bryson DeChambeau eine Sache tatsächlich macht, also natürlich ärgert er die Konkurrenz und ängstigt er auch die Konkurrenz, weil die natürlich sagen, hey, was der macht, das hat mit unserem Spieler gar nichts mehr zu tun, wie soll man da noch mitkommen? Er wird diese Diskussion mit den Platzlängen wieder aufflammen lassen, die natürlich auch noch nie wirklich weg war. Und es ist die Frage, inwiefern er tatsächlich Nachahmer findet und inwiefern er damit prägt er damit eine ganze Generation von neuen Golfspielern, die alle so bepackt sind mit Muskeln wie Bryson DeChambeau? Oder ist das jetzt wieder sein Style und nivelliert sich das dann ein bisschen weg? Das ist, finde ich, schwierig einzuschätzen zum momentanen Zeitpunkt. Da bin ich jetzt aber so Berufsskeptikerin. Also das kann man durchaus enthusiastischer sehen, was er da macht.
Ja, das kann man ja immer von zwei Seiten sehen. Er ist auf jeden Fall einer, der weiter dranbleiben will. Das hat er auch gesagt nach diesem Turniersieg. Nicht nur das Eisenspiel, wie wir eben gehört haben, verbessern will, sondern sein gesamtes Trainingsprogramm natürlich auch fortsetzt. Deshalb so groß Zeit zum Feiern wird er sich gar nicht genommen haben. Der ist nämlich gleich heute, am Tag nach dem Sieg, wieder nach Denver geflogen. Ja, und da hat er uns dann auch auf der Pressekonferenz erzählt, was er da dann wieder machen wird.
Tomorrow I'm going to Denver to work with Greg Roscoff again. I'm going to be working also with NeuroPeak, doing some brain training stuff to see how much stronger I can get before I come back to Memorial. So I'm going. I'm full sailing, going as hard as I can to get as strong and big as I can.
Also er macht alles daran oder setzt alles daran, um noch besser zu werden. Diese Neuropeak-Geschichte, wir haben sie ja in unserem Mindgame-Podcast auch deutlich und sehr ausführlich besprochen. Also diese Gesamtheit oder diese Ganzheitlichkeit, mit der er da zu Werke geht, eben auch das Gehirn dann entsprechend noch zu polen. Jetzt hat Kevin Kistner gesagt, der Dritter geworden ist bei dem Turnier. Boah, das zeigt mir aber auch, wie viel Zeit der Junge einfach hat. Der braucht mal Kinder oder sowas. Dann enteilt er nicht so sehr. Dann ist er ein bisschen eingebremst.
Kann ich total verstehen. Ist auch so. Also Bryson DeChambeau verwendet wirklich jede Sekunde seines Daseins auf seine Entwicklung und auf seine auf sein Besserwerden. Und da ist das natürlich bei vielen anderen Pros, die Familie haben, bei Simpson mit zum Beispiel 5 Kindern. Klar ist der nicht oft zu Hause bei diesen 5 Kindern, weil er natürlich in der ganzen Welt rumreist und vor allen Dingen auch in ganz Amerika jetzt im Moment. Aber das ist einfach nochmal eine andere Sache. Da brauchst du Zeit für, mit denen hast du Gespräche, da musst du dich kümmern, egal wie viel die Frau dir da abnimmt. Und das hat Bryson DeChambeau im Moment nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es gibt auch noch eine ganze, Kolonie, ganze Legion von anderen Singlespielern, die auch keine Frauen, keine Familie haben und die nicht so an sich rumbasteln und die nicht so improven wie Bryson DeChambeau. Das tut im Moment. Insofern, wir werden sehen. Ich sehe im Moment nicht, dass seine persönliche Herangehensweise an dieses wirklich unglaublich, fast schon krampfhaft, also ohne das ganz negativ zu sehen, dieses krampfhafte besser werden wollen und sich verbessern, was er, das kommt ja auch so ein bisschen aus seiner Geschichte, dass er immer anders war und dass er immer so der Underdog war und immer als so ein bisschen verrückt angesehen wurde und sich immer seinen Weg erkämpfen musste. Das ist ja eine unglaublich starke Prägung, die er da hat, schon quasi frühkindlich oder auch kindlich und jugendlich, und der gibt er natürlich jetzt statt, und insofern ist er da drauf aus, sich unendlich zu verbessern, und diese Energie und diesen Antrieb haben einfach ganz wenige. Fertig, aus. Das ist auch das, was ein Spitzensportler von einem sehr guten Sportler unterscheidet.
Aber weil er eben immer anders war, fühlt er sich vielleicht aktuell auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verfolgt, aber zumindest doch ein bisschen sehr auf dem Kieker, denn er hat sich ja am Samstag mit dem Kameramann angelegt, der ihn nach einem verfehlten Schlag, nach einem Misshit dann etwas lange für seine Begriffe gefilmt hatte, und da gab es eine ziemliche Kontroverse drum.
Ja, ein bisschen eigenartig tatsächlich. Also der Kameramann ist dann, also es war ein Bunkerschlag und der war schlecht, und dann hat er so Sergio García-mäßig mit dem Schläger dann in den Sand gehauen, was man eigentlich nicht macht, und da hat er sich auch im Prinzip für entschuldigt. Und danach ist der Kameramann dann eben auf ihm draufgeblieben, und dann hat sich Bryson DeChambeau aufgeregt. Dann ist das natürlich klar, dann erfasst die Kamera das, und dann ist da halt einer hinter ihm hergelaufen bis zum nächsten Abschlag. Und das hat er dann als Verletzung seiner Privatsphäre gesehen. Wo ich sagen muss, naja, also weiß ich jetzt nicht, du bist hier Turnierspieler, diese Turniere werden übertragen, dein ganzes Geld, was du kriegst, wenn du dann dasselbe Turnier gewinnst, kommt nicht zuletzt daher, dass wir viele Fernsehzuschauer haben und die Fernsehgelder dir deine Kohle dann letztendlich garantieren.
Denn er hat nämlich gesagt, du beschädigst damit meine Marke. Und ich meine, die Marke existiert ja eigentlich nur, weil es eben die Fernsehübertragung gibt, sonst wird ja keiner Bryson DeChambeau kennen.
Ja, und diese Argumentation, because if you actually meet me in person, I'm not too bad of a dude, I don't think. Ich meine, was soll denn das, wenn ich auf dem Platz, ich meine, weißt du, also ich gehe ja mit bis zu diesem Schlag in den Sand, dass er jetzt im Bunker steht und sich aufregt. Das sagt ja auch, Emotionen zu zeigen, ist ja auch normal, und wir nehmen unseren Beruf ernst und so und wollen ja was. Ja, ist ja okay. Aber es ist dann auch, finde ich, also wenn du in diesem System drin bist, musst du halt leider auch ertragen, dass es nicht toll ist oder nicht wahnsinnig gut vom Gefühl her, ist ja okay, aber du kannst dich da nicht verstecken. Du kannst dann nicht sagen, oh, könntest du bitte die Kamera jetzt wegnehmen, weil ich muss mich jetzt mal kurz aufregen und ich bin jetzt so ein bisschen verletzt und in meinem Weg zum nächsten Tee, da möchte ich jetzt bitte meine Privatsphäre haben. Ja, so läuft's halt nicht. Also.
Nee. Aber er hat sich dann am Sonntag auf der Siegerpressekonferenz auch, ja, nicht entschuldigt, aber zumindest nochmal gesagt, hey, wir sind alle wieder cool. Wir hören mal rein.
You know, I just felt like a minute long for videoing me was kind of a little weird, but you know, we talked it out and it was all great and no issues whatsoever. So appreciate what they do, appreciate everybody that works hard out here to provide great entertainment.
Also Entertainment, das hat er dann doch offensichtlich noch eingesehen, dass das alles ja irgendwie zusammengehört. Hat ihm sein Manager wahrscheinlich auch gesagt, Junge, bisschen vorsichtig.
Wer auch immer ihm da den Einlauf verpasst hat, war jedenfalls erfolgreich. Ja, also ich habe wirklich auch Verständnis. Also zum einen, dass sich die Spieler aufregen und dass sie sich auch aufregen, was dann mit der Aufregung passiert. Aber dieses Argument ist wirklich, sage ich schwachsinnig und sollte es wahrscheinlich nicht tun, aber du kannst nicht sagen, das beschädigt meine Marke, wenn du mich filmst, wie ich jetzt nach einem schlechten Schlag mich aufrege. Also das ist einfach, das ist nicht, wie es läuft, und deswegen, ja, meine Güte. Also war nicht der beste Moment für niemanden am Wochenende, aber muss man es vielleicht auch nicht höher hängen, als wir es jetzt
so
schon getan haben.
Lass uns nochmal auf den Rundenverlauf gleich nach einer kurzen Pause gucken, wie es denn überhaupt zu diesem Sieg kam von Bryson DeChambeau und vor allen Dingen gegen wen er ihn dann am Ende geholt hat. Das gibt's gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir gucken nochmal auf die Rocket Mortgage Classic, etwas genauer auf den Verlauf der Schlussrunde, an deren Ende ja Bryson DeChambeau ganz oben stand, seinen 6. PGA-Turniersieg in seiner Karriere feiern durfte. Mit 26 Jahren, 9 Monaten und 19 Tagen, wie immer, habe ich nochmal genau nachgezählt. Bryson DeChambeau, er ist nicht als Führender in die Schlussrunde gegangen. Er war geteilter Zweiter mit 3 Schlägen Rückstand auf Matthew Wolff.
Ja, eigentlich die ideale Ausgangsposition. Matthew Wolff in der Rolle des Leaders of the Pack, der musste raus, der hatte 3 Schläge Vorsprung. Und so seltsam das dem unbeteiligten Zuschauer manchmal scheinen mag, das ist nun mal leider kein Polster. Es ist eigentlich wirklich die schwierigere Ausgangssituation, mit 3 Schlägen Vorsprung da rauszugehen und das dann zu verteidigen, respektive das ja auch noch ausbauen zu müssen, um es überhaupt verteidigen zu können. Während Bryson DeChambeau mit 3 Schlägen Rückstand natürlich schon nah genug dran ist, um das noch aufzuholen. Und ja, wenn dann Matthew Wolff so eine Frontline spielt, wie er sie jetzt angeboten hat am Sonntag, dann ist Bryson DeChambeau da natürlich in kurzer Zeit auch ran.
Ja, kurze Zeit, 3 Löcher hat es nur gebraucht, da war er dann schon drauf auf Wolff.
Ja, drauf auf Wolff, der Arme. nein, oh Gott, überleg dir das mal, wenn Bryson DeChambeau mit seinen, wie viel, ja. Oh, ein bisschen platt. Nein, Matthew Wolff hatte einfach eine grauenvolle Frontline, muss man so sagen, und ist da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen eingebrochen aufgrund dieses Drucks, jetzt in Führung zu liegen. Der hatte jetzt schon relativ lang keine guten Ergebnisse mehr. Im Prinzip seit seinem Sieg bei der 3M letztes Jahr waren die Ergebnisse nicht gut genug und jetzt da in Führung gehend rauszugehen, hat ihm offensichtlich ein bisschen zugesetzt und dann hat er natürlich da Bogey 1, 5, 6, 9 gespielt und da war die Führung dann weg, wenn Bryson DeChambeau im Gegenzug natürlich dann das für sich nutzen kann und Bogey 1, 3 und 4 und 7 spielt. Das kann sich jeder dann ausrechnen. Und insofern war es dann so ein bisschen umgedreht. Dann war beim Turn so ein bisschen die Frage, was macht Matthew Wolff? Bricht er weiterhin ein oder kommt er nochmal zurück? Und er hat dann tatsächlich sich berappelt, was ich gut finde. Also für so einen jungen Spieler, bei ihm ist jetzt so, dass er wirklich erst 21 ist und noch nicht so lange auf der Tour. Und hat dann wirklich nach seinem letzten Bogey auf der 10, was er auch noch hinterhergeschoben hat, dann eine tolle Back-9 gespielt, aber, also er ist auch nochmal rangekommen an Bryson DeChambeau, aber Bryson DeChambeau hatte auch die richtigen Antworten. Also die 4 Birdies von Matthew Wolff kamen im Prinzip nicht zwingend zu spät, aber es waren zu wenige im Vergleich zu dieser Bogey-Sammlung, die er sich da schon eingeheimst hatte. Und ist ein bisschen schade für Matthew Wolff, aber Bryson DeChambeau hat einfach dieses Ding auch heimgefahren. Und wenn du dann guckst, dass der Birdie 16, 17, 18 spielt, da bleiben dann wenige Fragen offen, finde ich.
Genau, eigentlich gar keine, zumindest nicht, warum es DeChambeau geschafft hat. Aber Matthew Wolff, der hätte die Chance gehabt, wirklich Geschichte zu schreiben. Er hätte der jüngste Zweifachsieger auf der Tour seit Tiger Woods sein können. Ist sowas auch vielleicht was so einen jungen Mann dann noch beeinflusst aus deiner Sicht?
Oh, das ist schwer einzuschätzen. Das weiß ich nicht, ob ihm das tatsächlich da irgendwie ein bisschen die Psyche in Anführungszeichen verhagelt hat. Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, im Schlussflight rauszugehen bei so einem Turnier. Witzigerweise ist übrigens die Konstellation so, dass bei seinem Sieg letztes Jahr bei der 3M Bryson DeChambeau zugucken musste, wie er dann den Putt reingemacht hat und sich den Sieg geholt hat. Und diesmal, ich meine, Matthew Wolff war in einem anderen Flight, der musste jetzt nicht direkt zugucken, aber diesmal hat Bryson DeChambeau das für sich entschieden. Also die beiden haben da durchaus eine Mini-Historie zusammen. Ich glaube, für Matthew Wolff war das einfach ein Lernprozess. Ob der da jetzt an irgendwelche Statistiken denkt, ist schwierig, weiß ich nicht. Also die sind manchmal echt so drauf, dass sie das gar nicht wissen. Und insofern weiß ich nicht, ob ihn das beeinträchtigt hat. Aber ich glaube, das ist für so einen jungen Spieler wahnsinnig lehrreich, gerade auch so eine Schlussrunde zu erleben. Die ersten 3 Tage zu spielen und da zu sein, wo er war, das ist ja schon aller Ehren wert mit diesen 3 Schlägen Vorsprung. Aber worauf er wirklich zurückkommen kann, ist, dass er nach dieser wirklich desaströsen Frontline oder sagen wir mal irgendwie ersten 10 Löchern wirklich geschafft hat, sich dann nochmal umzudrehen. Dass das dann nicht funktioniert gegen einen Bryson DeChambeau, der zurückschlägt oder der sich wehrt und der dann eben 3 Birdies in Serie am Schluss noch spielt, ist die eine Sache. Aber Matthew Wolff hat es richtig spannend gemacht. So um noch 15, 16, 17 rum war da durchaus die Chance, dass der rankommt und dass der gleichziehen kann mit Bryson DeChambeau. Und dann hätten wir ein ganz anderes Match gehabt.
So sieht's aus. Aber insgesamt das Wochenende von Matthew Wolff natürlich dann mit dieser Runde nicht gut genug, um da eben Schritt halten zu können. Einen sehr guten Schlusstag hatte Kevin Kisner. Der ist 10 Plätze noch nach oben gerutscht auf dem Leaderboard. Bogeyfreie 66. Bestes Finish für ihn am Ende seit 2019. WGC Dell Technologies Matchplay.
Ja, auf jeden Fall eine super Schlussrunde. Die 66 ist sehr kleidsam. Bogeyfrei ist, weiß nicht, ob das noch ein anderer geschafft hat. Da habe ich jetzt nicht alles durchforstet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auf diesem Platz gar nicht so einfach. Also du hast da durchaus schon Möglichkeiten, auch Bogies einzufahren.
Gab noch 2, die es geschafft haben. Sepp Straka, der ist geteilter 8. am Ende geworden, hat eine 67 am Schlusstag gespielt. Und Kyung-Hoon Lee mit einer 68 am Ende.
Okay, bei Straka hätte es mir natürlich auffallen können. Aber Nee, das ist aber trotzdem im Vergleich zu den anderen, man sieht, das sind dann immerhin nur drei im ganzen Feld, ist das eine absolute Leistung. Das ist auch bei Stracker dann wirklich hoch einzuschätzen. Und ja, ich finde Kevin Kistner schon allein deswegen cool, weil er sagt, Bryson braucht mal Familie, damit er nicht so viel zum Trainieren kommt. Das macht ihn sehr sympathisch.
Für mich auch der Spruch der Woche.
Ja, er hat zu viel Zeit.
Er schläft wahrscheinlich auch zu gut.
Ja, eben, so ein paar schreiende Kinder, aber ich meine, die hast du auch nicht auf dem Hotelzimmer, also das muss man jetzt dann auch, also selbst ein Webb Simpson hat keine 5 schreienden Kinder auf Tour mit dabei.
Stimmt, das hat nur Roger Federer im Tennis. Aber ich glaube, die können sich dann auch eine etwas größere Suite leisten, wo dann die Kinder vielleicht nicht im gleichen Raum schlafen.
Ich wollte gerade sagen, also ich gehe davon aus, dass die 2-3 Meter weiter weg sind und selbst wenn dann gekräht wird, es nicht zwingend an sein Ohr dringt.
Vielleicht auch noch eine Nanny dabei, man weiß es nicht genau.
Vielleicht.
Schauen wir mal einfach, was da gerade in Sachen Bryson DeChambeau dann einfach noch mehr rumkommt, denn wir haben es ja gehört, er arbeitet weiter hart, wird dann beim Memorial wieder einsteigen und sein Ziel natürlich Major.
Klar, und realistisch gesehen ist er Mitfavorit für die PGA Championship, auch berechtigt, jetzt wenn wir mal aufs Layout gucken. Ob er jetzt, es wäre jetzt eigentlich wahnsinnig interessant, insofern ist es super schade, dass dieses Jahr die British Open, also The Open, nicht stattfinden werden, weil das hätte mich unglaublich interessiert, wie er im Moment jetzt mit so einem Layout dann umgeht, was er da dann macht. Einfach nur jetzt mal so, also jetzt mal eine persönliche Geschichte eingeschoben, um unsere Zuhörer zu langweilen. Ich habe mal in Sylt diesen Budersand GC gespielt, das ist da an der Südspitze in Hörnum. Und das ist ein absoluter Linkskurs, wenn du so möchtest. Toller Platz, aber wenn du da hinguckst, siehst du als Amateur einfach erstmal nur Bunker, wo du dir dann überlegst, wie mache ich das jetzt strategisch, und da kann ich ja nicht immer überall auf den Driver draufklopfen, dann lege ich ja in jedem Bunker, und irgendwann bist du, also ich, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich beschlossen habe, damals wusste ich es noch nicht, aber heute würde ich sagen, ich mache den Bryson DeChambeau, ich habe konsequent Driver gespielt. Es war mir dann, ich meine, natürlich lag ich in ein, zwei Bunkern, aber das lief gar nicht so schlecht, weil du einfach, wenn du dann nicht zu sehr von deinem normalen Konzept abweichst, und ich meine, bei Bryson DeChambeau ist es durchaus auch so, dass der ja sehr gerade ist und jetzt nicht komplett dauernd links-rechts streut, dann kommt sowas wie diese Entschuldigung von wegen, Entschuldigung, ich habe über die Bunker drüber gespielt. Ich habe es vielleicht nicht über die Bunker drüber gespielt, aber ich habe auch meistens dran vorbeigespielt. Also insofern würde ich jetzt so in Rückschau auf mein armseliges Dasein da im Budersand GC, würde ich sagen, ich würde noch nicht mal ausschließen, dass Bryson DeChambeau da vielleicht die gleiche Taktik fährt und sagt, ja, meine Güte, dann haue ich halt drauf auf die Pille. Jetzt nicht immer natürlich so blöd wie ich, in Anführungszeichen, ist er natürlich nicht. Bei mir war es ja auch wurscht. Mhm. Aber also das würde mich, das ist das, was mich im Moment am allermeisten interessieren würde, wie er damit umgeht. Und das wird aber noch warten müssen, wie wir ja wissen. Aber bei PGA Championship auf den amerikanischen Layouts der Plätze sehe ich kein Problem. Also da ist er auf jeden Fall mit Favorit. Und das kann auch keiner wegreden. Und ich kann mir auch durchaus gut vorstellen, der ist jetzt gerade in einem guten Move. Mhm. Wenn er jetzt eine Woche Pause macht, dann Memorial spielt.
Ja, Pause macht er ja nicht. Aktive Erholung oder wie muss man das bei ihm nennen? Weiter daran arbeiten. Ich sag ab jetzt immer nur noch, er macht die Desiree.
Ach du meine Güte. Das ist doch wirklich kein Kompliment.
Naja, von der Herangehensweise schon. Outcome vielleicht dann was anderes. Du hast aber ja wahrscheinlich auch eine etwas schmalere Börse gekriegt als er.
Das stimmt allerdings, ja. Und wie gesagt, das war erstaunlich, ging erstaunlich gut. Manchmal muss man das auch einfach machen. Nein, um Gottes Willen, also bitte, das sind jetzt Klassen auseinander, ja. Aber... Ja, also was zum einen interessiert mich, wie Bryson DeChambeau so ein Platz spielen würde, auch so ein Linkskurs jetzt speziell, möglichst eben jetzt auch wirklich noch mit fiesen Bedingungen, mit Wind und so weiter. Also geht er da weit weg von seiner Strategie oder hat er bis dahin, was er angedroht hat, sein Eisenspiel so weit verbessert, dass er dann halt mit noch nicht mal Driving Irons, sondern mit, was weiß ich, einem Dreier-Eisen dann halt auch ungefähr so weit liegt wie die anderen, wenn sie einen Driver spielen. Das kann auch sein. Das ist sogar die wahrscheinlichere Variante. Und im Gegenzug dazu wird es natürlich auch interessant, was machen Brooks Koepka, was machen Rory McIlroy, was machen Justin Thomas, wenn die dann auch wieder mit im Spiel sind. Also das, den Vergleich haben wir jetzt ja noch nicht ganz, weil als die noch mit dabei waren, hat Bryson nicht gewonnen.
Aber auch immerhin Top 10. Also er ist der Einzige, der nach dem Restart bei allen Turnieren in den Top 10 gelandet ist.
Ja, ja, also wie gesagt, der ist konstant in Topform, aber ich möchte es trotzdem erstmal noch sehen, wenn alle anderen Topspieler dann auch vor Ort sind. Und bei einem Brooks Koepka und der PGA Championship kann ich mir auch vorstellen, dass der da weiß ungefähr, wie das zu spielen ist.
Wir wissen ja, wie leicht das ist, Major zu spielen. Das hat Brooks ja immer wieder gesagt. Gibt eigentlich nichts Einfacheres.
Aber nur für ihn.
Ja, natürlich.
Wahrscheinlich hat Bryson da nochmal auch so einen ähnlichen Ansatz jetzt, wenn er jetzt nochmal bei Neuropeak jetzt da nochmal sich einen guten Einstellungssatz oder ein gutes Mindset geben lässt. Ja, keine Ahnung. Also das wird auf jeden Fall spannend werden. Und ganz ehrlich, wenn jetzt Bryson DeChambeau und diese ganze Körperumstellung, ich sage es mal Körperumstellung, nicht Schwungumstellung wäre, wäre es auch relativ langweilig seit dem Restart, weil das ist abgesehen von den nicht zu übergehenden Geschichten mit Covid-19 und den entsprechenden auftretenden Fällen, ist das im Moment golftechnisch das Interessanteste, was passiert, finde ich zumindest.
Und deshalb werden wir es auch im Blick behalten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Natürlich sind wir weiter am kleinen weißen fliegenden Ball für euch, werden euch weiter auf dem Laufenden halten über alles, was im Golfsport passiert. Diese Woche dann ja auch mit der Vorschau endlich wieder auf die European Tour. In Österreich wird ja am Wochenende gespielt und darauf bereiten wir euch natürlich auch noch vor. Und am nächsten Montag, da fassen wir dann wieder alles zusammen, was auf PGA und European Tour dann so passiert. Da wird die Sendung dann noch ein kleines bisschen länger. Sind ja dann wieder mehrere Turniere, über die wir berichten können hier bei uns in der Sendung. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Vielen Dank auch, dass ihr uns abonniert und dass ihr uns rezensiert bei iTunes. Und vielen Dank natürlich auch an Desiree.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.